Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo und heute gibt's die Episode über das Thema Smart Home. Ihr habt uns da ja ganz, ganz viele Fragen geschickt, beziehungsweise über Instagram, über die Story so einige Fragen drin. Und ich habe den Miro interviewt, der selber ein Smart Home System in seinem Neubau verbaut hat. Und der beschäftigt sich aber auch schon seit über 5 Jahren mit dem Thema. Deswegen ist er so der perfekte Kandidat. Und ihn habe ich mal, mal eure Fragen mitgenommen, ihm gestellt. Und er hat auch zusätzlich noch ein paar Tipps, worauf man einfach achten muss, wenn man jetzt überlegt, ein Smart Home zu bauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in das Interview. Die Seite von Miro habe ich euch dann unten verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns wirklich gerne einen Kommentar auf YouTube. Miro wird auch selber da unterwegs sein und euch die Themen dann beantworten, die da sind. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Wir sprechen heute über das Thema Smart Home. Deswegen habe ich heute den Miro zu Gast, weil du hast ein Smart Home System gebaut, gell?
So richtig, genau.
Richtig.
Und wir haben neu gebaut und das natürlich dann auch gleich das mit reingepackt, wo ich der Meinung bin, genauso sollte man es machen oder zumindest hoffe ich, dass ich das so richtig gemacht habe. Aber mit dem Thema Smart Home beschäftige ich mich schon deutlich länger. Wir hatten in unserer alten Wohnung schon ein funkbasiertes System, eher auf die Nachrüstweise und beschäftige mich also mit dem ganzen Thema schon, würde ich sagen, schon gute 5 Jahre.
Ja. Okay, cool. Weil so lange gibt es das Thema ja an sich noch gar nicht. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Wahrheit. Ne? Deswegen sind auch ganz, ganz viele Fragen. Ne? Ich habe auf Instagram in meiner Story mal gefragt, was habt ihr denn so zum Thema Smart Home? Was fragt ihr euch da? Und wir haben halt die häufigsten und die wichtigsten Fragen mal rausgekramt. Und die würde ich dir jetzt einfach mal stellen, ne? Sodass du einfach dazu ein bisschen was sagen kannst. Starten wir mal mit einer Frage, die wirklich am allerhäufigsten gestellt wurde, nämlich wie sicher ist ein Smart Home System?
Ja, finde ich gut, dass die Leute diese Frage häufig gestellt haben. Zeigt, dass die Leute für dieses Thema sensibilisiert sind. An der Stelle muss ich klar sagen, die Hersteller haben in den letzten Jahren da, glaube ich, ganz, ganz arg viel gemacht. Ich glaube, lass uns mal so sagen, Sicherheit ist ja, kann man auf mehrere Weisen sehen, wenn man sich mit diesem Thema in Bezug auf Smart Home auseinandersetzt. Zum einen, wie sicher ist es, dass ich ein System bei mir zu Hause habe und ich sicher sein kann, dass von außen niemand auf mein System zugreifen kann und dann Schindluder treiben kann. Mhm. Ich glaube, da haben die mittlerweile schon viel getan. Man versucht ja da auch immer wieder mal Angriffe auf irgendwelche Systeme zu fahren und zu gucken, ob man da nicht doch wieder irgendeinen Trick finden kann, dass dann irgendwas passiert. Es soll Systeme gegeben haben in der Vergangenheit, die tatsächlich gehackt wurden. Und waren dann auf einmal diese Teile, diese Smart-Home-Teile, dann auf einmal Teil eines Botnetzes und haben dann Angriffe gefahren. Und der User an sich hat davon gar nichts mitbekommen. Aber da ist doch in den vergangenen Jahren echt viel, viel gemacht worden. Einen erhobenen Zeigefinger, den würde ich gerne heben wollen in Bezug auf die digitalen Sprachassistenten. Ich würde nicht sagen, dass sie unsicher sind. Das ist sicher ein eigenes Thema für sich. Da hat jeder sicher seine eigene Meinung zu dem ganzen Thema, ob das passt, dass man die ganze Zeit, dass es die ganze Zeit da jemand ist, der dazuhört. Ja. Das hat sehr viele Vorteile, diese Dinger, aber birgt natürlich auch gewisse Nachteile. Ich würde mal sagen, so in Bezug auf Smart Home, also es soll schon Leute gegeben haben, die durch ein gekipptes Fenster nach innen gerufen haben, hey, Sprachassistent, tu mal bitte dies oder das oder öffne den Rollladen oder sonst irgendwas, damit ich leichter in das Haus hier einbrechen kann. Und das soll tatsächlich auch schon funktioniert haben. Deswegen, wir haben uns bewusst auch an der Stelle jetzt nicht mehr dazu entschieden, diesen Sprachassistenten weiter zu benutzen. Mhm. Okay. Ansonsten muss man sagen, Sicherheit ist für mich ein zweiter Aspekt der Sicherheit ist, wie sicher ist es, dass das System auch zuverlässig funktioniert? Weil die Sicherheit möchte ich haben. Also was meine ich damit? Es gibt Systeme, die heutzutage, man sagt heute, die laufen in der Cloud. Das bedeutet, der Anbieter der jeweiligen Lösung hat auf seinen Servern betreibt er eine Intelligenz oder die Intelligenz vielleicht sogar. Und ich habe nur noch die Geräte bei mir im Haus. Und wenn der Betreiber nicht mehr funktioniert, wenn seine Server nicht mehr funktionieren, wenn meine Internetverbindung nicht mehr funktioniert, dann muss ich davon ausgehen, dass gewisse Funktionalitäten nicht mehr klappen, wie ich es normalerweise gewohnt bin, oder das System gar nicht mehr funktioniert. Soll es alles schon gegeben haben? Kann man gerne im Internet mal ein bisschen durchforsten, da wird man den einen oder anderen Eintrag dazu finden. Aber das ist ein Punkt Sicherheit. Also wie sicher bin ich, dass das, was ich da gebaut habe oder gekauft habe, dann auch in ein paar Jahren noch funktioniert? Das ist ein Aspekt. Und das wiederum im Vergleich zu einem System, was ich im Haus betreibe. Das heißt, die Intelligenz ist bei mir im Haus und ob das Internet funktioniert oder nicht, ist dem System dann egal. Es funktioniert nach wie vor.
Weil du hast deinen Server, du hast ja quasi ein eigenes Internet für dein Haus sozusagen.
Mehr oder weniger betreibst du ja ein kleines Netzwerk, auch wenn es nichts mit einem Computernetzwerk zu tun hat erstmal, also was man klassisch irgendwie kennt, sondern du hast das Ding eben zu Hause stehen, die Intelligenz, ein kleiner Kasten ist es vielleicht, der irgendwo unauffällig steht und die ganze Arbeit macht. Oder du hast keinen Kasten, du hast ein System, wo die einzelnen Komponenten direkt miteinander sprechen. Also da gibt es, da kommt es jetzt wieder darauf an, welches Smart-Home-System man im Grunde verwenden möchte. Aber am Ende ist es ja so, geht es darum, bin ich sicher, dass das, was ich mir da kaufe, dass das auch noch funktioniert. Und das muss man dann auch wieder so ein bisschen abwägen. Wie häufig fällt denn mein Internet aus und ist das jetzt ein No-Name-Anbieter? Da bin ich mir vielleicht nicht ganz sicher, wie sicher ist das, dass die in 5 Jahren immer noch sind. Ist es ein großer Anbieter, der da auch sehr viel Geld investiert in seine Infrastruktur und dass das eigentlich alles sauber läuft. Deswegen an der Stelle würde ich das auf jeden Fall mit in Betracht ziehen.
Ja, was ist so mit dem Thema, was für mich auch zur Sicherheit gehört, was auch so eine Frage war, Thema Stromausfall?
Ja.
Gibt es da so Absicherungsprotokolle oder sowas? Weil wenn die Tür halt nicht mehr aufgeht, weil sie halt über dieses Smart-Home-System, das wäre ja irgendwie, wäre blöd im Endeffekt.
Ja. Guter Punkt. Wäre interessant, die Frage mal den einzelnen Smart-Home-Anbietern mal zu stellen, was denn ist, wenn wir jetzt mit einem Stromausfall zu rechnen haben. Also ich will es mal so sagen. Ja, wenn der Stromausfall da ist, dann funktionieren einfach sehr viele Dinge nicht mehr. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch sagen, stell es mal dagegen, du hast einen elektrischen Rollladen. Und der ist ganz normal klassisch verkabelt und neben dem Fenster befindet sich ein Schalter für hoch und runter. Ja. Was ist, wenn du jetzt einen Stromausfall hast? Dann geht der nicht mehr. Klar. Okay, also da besteht kein Unterschied, ob das jetzt ein Smart Home ist oder nicht ein Smart Home. Das heißt, ich würde an der Stelle, einem Smart Home keinen Nachteil bescheinigen. Wenn du natürlich darauf vertraust, dass deine Tür aufgeht, weil du vielleicht ein elektronisches Schloss hast und du gehst eben hin und machst einen Fingerabdrucksensor dran oder was auch immer und es ist dann gekoppelt mit einer Tür, ja, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man wirklich so ganz kritische Systeme, wie jetzt zum Beispiel so eine Türöffnung, vielleicht noch an eine sogenannte USV, an eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung dranhängt. Das ist nochmal so eine Art Batterie, die irgendwo noch steht und dann vielleicht noch für dieses eine System noch einen Strom liefern kann, dass es im Fall der Fälle tatsächlich noch weiterläuft. Mhm. Jetzt kann jeder mal kurz drüber nachdenken, wann hatten wir denn den letzten Stromausfall über einen längeren Zeitraum, dass irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Klar. Das muss jeder auch an der Stelle, muss das jeder ein bisschen für sich selbst auch abwägen. Da kann natürlich der Smart-Home-Hersteller nichts für und auch dein Rolltor von deiner Garage, die vielleicht nicht am Smart Home hängt, wird auch nicht funktionieren, sondern da musst du auch reinlaufen und musst an einer Kette ziehen, dass das Ding dann aufgeht.
Ja, und eine Lüftungsanlage und so weiter, alles, was halt strombetrieben ist, wird nicht laufen. Ne? Deswegen, wie du sagst, bin ich voll dabei. Das Thema ist halt nur, wenn ich es über Smart Home, also wenn ich mir darüber Gedanken mache und überlege, so viel wie möglich halt zu verknüpfen, ne, dann habe ich vielleicht überhaupt das Thema erst zu sagen, okay, davor hätte ich vielleicht gar kein elektronisches Schloss oder ähnliches, aber es ist halt einfach, sobald ich das habe, das kann ich ja auch ohne Smart-Home-Lösung haben, hat man da das Thema. Das ist logisch, ja.
Das stimmt, ja.
Genau. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt mit Smart-Home bauen möchte? Was braucht man denn wirklich und was ist mehr Spielerei? Weil da haben wir ja eingangs auch schon mal gesprochen, es ist ja vieles, was heute als Smart Home verkauft wird, ist ja gar nicht das, was wir jetzt oder was, ne, was man wirklich als Smart Home verstehen würde. Also einfach nur zum Beispiel Rollläden per App zu steuern, hat jetzt mit Smart Home an sich, wie man es eigentlich versteht, jetzt gar nicht so viel zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Das heißt, was würdest du sagen, was ist denn wirklich so die Kernessenz von einem wirklichen Smart Home und was ist eigentlich mehr so Spielerei?
Mhm. Du hast einen guten Punkt aufgegriffen. Smart Home bezeichnen die Hersteller heute immer sehr schnell sehr viel. Du hast den Rollladen angesprochen. Das kann aber auch schon eine Funksteckdose sein oder ein LED-Streifen, den man dann irgendwo in eine Steckdose steckt und der dann vielleicht über WLAN zu finden ist und du hast eine App und du machst dann darüber etwas. Smart und das Smart Home verstehe ich tatsächlich etwas anderes. Ein Smart Home ist genau dann smart, wenn das Haus, das Home, für dich Dinge erledigt und du im Grunde nichts tun musst. Mhm. Natürlich verknüpft da jeder automatisch eine App damit. Wir sind ja jetzt hier durchaus im Fertighausbereich mal unterwegs. Wenn man euch folgt, dann werden die meisten Leute irgendwo vielleicht noch mit einem Fertighaus unterwegs sein. Aber auch die Fertighaushersteller haben sich dieser Sache schon irgendwo angenommen, sind aber, würde ich mal fast sagen, in die Falle getappt, dass sie sagen, ja klar, wir bieten da was an und wir bieten elektrische Rollläden an und die können sie dann hinterher mit einer App dann steuern. Aber smart ist es erst dann, wenn dein Haus Dinge für dich erledigt, die du normalerweise tun würdest. Mhm. So, was ist das? Was meine ich damit? Es sind so gewisse Dinge wie, ich würde behaupten wollen, heute, in jedem Zimmer, früher hat man gesagt, in jedem Zimmer einen Dimmer. Heute würde ich sagen, in jedes Zimmer gehört ein Bewegungsmelder rein oder ein Präsenzmelder. Aber nicht in jedes Zimmer gehört ein Schalter fürs Licht. Mhm. Ich würde in jedem Bereich das Thema Präsenz mit aufnehmen wollen. Das bedeutet, das Haus weiß dann, in diesem Raum ist gerade jemand. Mhm. Das Haus weiß dann aber auch, dass du zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel in einem Kellerraum, du hast einen großen Kellerraum, aber der hat vielleicht gar kein Fenster oder er hat nur dieses klassische kleine Fenster, wo man da vielleicht mal ein bisschen Luft irgendwo durchzirkulieren kann. Aber am Ende ist es doch immer so, du gehst in diesen Raum rein und du musst das Licht immer einschalten. Ja. Warum muss ich das Licht also schalten, wenn ihr doch das Haus für mich erkennt, ich laufe in dieses Zimmer rein und das Haus schaltet für mich das Licht selbst an. Mhm. Das nenne ich smart. Also ich möchte auch nicht erst meine Handy-App suchen, aufmachen müssen oder mein Handy habe ich jetzt gerade im Erdgeschoss liegen lassen. Ich bin aber im zweiten Obergeschoss und jetzt kann ich gewisse Funktionalitäten vielleicht gar nicht machen, die ich bräuchte. Das ist an der Stelle tatsächlich nicht smart. Smart ist es, wenn man ganzheitlich betrachtet, was habe ich in einem Haus, wie viele Stockwerke habe ich, wie viele Zimmer habe ich. Habe ich Bäder? Habe ich eine gewisse Technik drin? Habe ich eine Lüftungsanlage? Habe ich eine Klimaanlage? Habe ich Rollläden? Habe ich Jalousien? Wo steht mein Haus? Ist es die Nordseite? Ist es die Westseite? Wo ist der Sonnenaufgang? Wo ist der Sonnenuntergang? All diese Komponenten muss man im Rahmen von so einem Smart Home im Grunde tatsächlich mit einbeziehen, damit das Haus dann am Ende für dich einen guten Job machen kann. Was ist Spielerei? Um die Frage noch kurz zu beantworten, es sind durchaus so Spielereien. Es gibt namhafte Hersteller und die machen ein gutes Marketing und man findet im Consumer-Bereich da an der Stelle im Elektro Großhandel gehst du rein und siehst du wieder, ah, hier ist Firma XY und die bieten da jetzt gerade irgendwelche Steckdosen an oder irgendwelche Lampen, die ich jetzt noch zusätzlich irgendwo einbauen kann und in die Decke schrauben kann. Und es gibt ja mittlerweile Möbelhäuser, die eben nicht nur Möbel zum Selbstzusammenbauen anbieten, sondern mittlerweile tatsächlich sich auch in diesem Bereich des Smart Homes damit mit eingekauft haben und jetzt eben Produkte anbieten, sei es Beleuchtung, sei es Beschattung, sei es Steckdosen oder dergleichen. Aber am Ende kratzen sie tatsächlich immer nur an diesen Punkten, wo sie denken, dass viele Menschen das dann vielleicht auch kaufen könnten. Aber nochmal, es ist für mich eine Spielerei, ein Licht in einem Raum einzuschalten über eine App. Das ist nicht smart, sondern es ist einfach nur ein ich nehme mein Handy und schalte das Licht an oder aus.
Ja, oder Rollläden steuern oder sowas. Ne? Das ist halt
oder einen Rollladen hoch und runter machen. Ne? Also nochmal, smart ist es ist auch mit den Rollläden. Smart ist es dann, wenn du aufstehst morgens und du sagst deinem Haus, ich rede da noch nicht mal über, dass ich jetzt irgendwie punktuell Licht ein- oder ausschalte, sondern dass ich deinem Haus sage, so, jetzt fängt unser Morgenritual an. Ja? Ja. Und du sagst dem Haus, du gehst jetzt mal bitte in den Morgen-Mode. Ja. Dann weiß das Haus, was es im Grunde zu tun hat. Also blöd ist ja auch immer so eine Lichtsteuerung, die sagt, ja, morgens um 7 Uhr geht das Licht an, davor eben nicht oder gedimmt davor. Nein, smart ist es, wenn das Haus weiß, wie ist denn im Moment gerade tatsächlich das Licht in diesem einen Raum. Reicht das Licht vielleicht tatsächlich aus, dann muss ich das Licht gar nicht einschalten. Denn wir unterscheiden durchaus die Jahreszeiten und im Winter muss ich ein Licht vielleicht viel früher einschalten, als das im Sommer der Fall ist. Und weiß das Haus, welche Jahreszeit wir haben? Weiß das Haus, ob jetzt das Licht hier drin gerade ausreicht?
Ja.
Dann macht es das für dich und du musst dich nicht kümmern.
Ja.
Darum geht es. Also ich muss natürlich am Anfang ein bisschen Gehirnschmalz da reinstecken in diese ganze Geschichte. Und das ist dann durchaus einer meiner Tipps, die ich habe, wenn man jetzt neu baut, dass man sich eben mal anschaut, ist der Elektriker, das Unternehmen, was irgendwann mal meine Elektrik im Haus irgendwo machen wird, haben die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt? Können die das oder können die das nicht? Und durchaus auch mal nachfragen, was habt ihr denn schon gemacht? Und mal so ein bisschen das Ganze zu hinterfragen. Und wenn man merkt, nee, das ist vielleicht nicht der passende Partner an der Stelle, dann muss das nicht gleich heißen, dass man sich von diesem Partner löst, sondern dann gibt es Profis, mit denen man sich hinsetzen kann. Die machen für dich im Grunde eine Planung. Die gucken sich im Grunde genau diese Sachen an, wie ich das jetzt eben schon mal versucht habe, mal grob zu fassen. Und dann werden die für dich einen Plan ausarbeiten, mit dir einen Plan ausarbeiten, was man machen kann. Und dann entwickeln die Zugpläne für den Elektriker. Und dann steht dann im Grunde nur drin, lieber Elektriker, ziehe bitte von Punkt A nach Punkt B das folgende Kabel. Und später für die Umsetzung kommt der Profi dann nur noch ins Haus und richtet dir das Smart Home dann fertig ein. Mhm. Also da diese Möglichkeiten gibt es im Grunde auch.
Ja, was ja eigentlich super ist, weil es dann wirklich ja eigentlich anbieterunabhängig funktioniert, ne? Und du da ja mit jeder Firma das im Prinzip umsetzen könntest, theoretisch, ne? Weil du halt das im Prinzip auslagerst, im Endeffekt.
Genau.
Okay, das ist jetzt das Thema beim Neubau. Ne, da hat man, glaube ich, wirklich noch alle Möglichkeiten. Wenn man sich jetzt aber gerade überlegt, weil, kommen wir später dann nochmal drauf, es ist ja auch irgendwo eine Budgetfrage.
Richtig.
Und deswegen haben wir auch ganz oft die Frage bekommen, was kann man denn nachrüsten? Macht es Sinn, das nachzurüsten? Oder wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt das Budget dafür nicht oder wir haben sowieso schon gebaut, ne? Macht das überhaupt Sinn? Weil ich glaube, und da kannst du vielleicht auch gleich ein bisschen was dazu sagen, der viel größere Markt für zukünftige Smart Home sind ja wahrscheinlich diese 25 Millionen Bestandsobjekte, die es halt in Deutschland gibt, ne? Wohneinheiten, im Vergleich zu den 80.000, 100.000 Häusern, die neu gebaut werden. Das heißt, es wird ja in diesem Markt für das Nachrüsten, wie du es schon gesagt hast, mit Sprachassistenten, mit smarten Lichtdings, wo du irgendwie installieren kannst, wird ja schon viel kommen. was kann man denn nachrüsten, was macht da Sinn, wie kann man jetzt vielleicht auch schon was vorbereiten, wenn man jetzt neu baut, aber das Budget gerade dafür nicht hat.
Okay, dann lass uns an der Stelle tatsächlich mal trennen. Da würde ich mal mit dem Neubau anfangen. Mhm. Bei einem Neubau würde ich heute empfehlen, auf jeden Fall über das Thema Smart Home nachzudenken. Ich sage, wer heute neu baut und nicht an ein Smart Home denkt, der wird auf jeden Fall sein Objekt damit schon entwerten, ohne dass das Haus überhaupt vielleicht schon steht. Also das Ding ist die Zukunft. Da kann man im Grunde denken, wie man möchte, aber vorsehen möchte, würde ich es zu 100%. Ob man das dann tatsächlich gleich umsetzt, das ist wieder eine andere Frage. Das ist tatsächlich eine Budgetfrage. Das war bei uns natürlich auch eine Budgetfrage. Aber am Ende ist es so, wenn du einen guten Partner hast, dann wird er dir vielleicht auch anbieten zu sagen, lass uns das doch mal in mehreren Ausbaustufen planen. Mhm. Das bedeutet, da sind wir wieder bei dem Punkt, was in der Wand drin ist, ist drin. Ja. Also überall, wo ich die Kabel reinlegen kann, dann sollte ich diese Kabel auch reinlegen. Das kostet sicher nicht die Welt. Mhm. Ob ich da jetzt dann am Ende wieder teure Aktoren, Schalter, Bewegungsmelder oder was auch immer dann anschließe, gleich im ersten Ausbauschritt, das muss man sich dann eben überlegen. Mal so ein Beispiel. Du hast 15 Räume und ich sagte ja schon, ich empfehle, in jedem Zimmer einen Bewegungsmelder reinzupacken. Jetzt geh mal grob mit 120 Euro pro Bewegungsmelder hin, da bist du gleich bei 2000 Euro. Müssen es gleich 2000 Euro sein? Müssen wir das gleich in jedem Raum haben, in der ersten Ausbaustufe? Wahrscheinlich nicht. Aber lass wenigstens die Kabel an einer Stelle schon mal hinlegen und so sagen, okay, entweder ich habe eine Dose, da liegt das Kabel schon drin und ich kann dann irgendwann mal später, wenn mal wieder vielleicht ein bisschen Geld da ist, da nochmal einen Bewegungsmelder dann dazu packen. Also den Partner, mit dem man baut, vielleicht auch mal darauf ansprechen und zu sagen, okay, kannst du mir eine grobe Hausnummer geben, was kostet mich denn dieser Spaß, im Gegensatz zu einer herkömmlichen Elektroinstallation. Mhm. Dann weiß man im Grunde schon mal, wo man budgettechnisch vielleicht hinkommt. Ich kann im Übrigen an der Stelle tatsächlich nicht pauschal sagen, wie viel sowas wirklich mehr kostet, weil es ist sehr individuell. Mhm. Hast du nur zwei Stockwerke und keinen Keller, dann wirst du mit anderen Kosten rechnen müssen als eben ein Keller und drei
Stockwerke. Jetzt bist du wieder da.
Ja. Wie weit bin ich gekommen?
Dass die Kosten anders sind, wenn man halt nur zwei Stockwerke ohne Keller hat, wie jetzt drei Stockwerke mit Keller. Was mich da aber noch interessieren würde, wenn ich gleich nochmal einhaken kann, vielleicht kannst du so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du da Zahlen von deinem Projekt jetzt hast, so ein bisschen, wenn du das teilen möchtest. Was hat denn jetzt zum Beispiel so eine Grundverkabelung gekostet? Kann man das mal so sagen? Also du hast ja, glaube ich, drei Geschosse und Keller. Kannst du ungefähr sagen, okay, für diese Grundverkabelung, wenn man jetzt sagt, okay, das möchte ich vorbereiten, da sprechen wir jetzt hier nicht von Leerrohren oder sowas, sondern schon wirklich die Verkabelung. Kann man das sagen, wo das so ungefähr liegt dann?
Naja, also, nee, das kann ich tatsächlich ganz schwer. Es ist in meinem Fall vielleicht ein bisschen speziell, weil das gesamte Thema Smart Home habe ich in unserem Haus mehr oder weniger in Eigenleistung gemacht. Das heißt, ich wusste, wo ziehe ich die Kabel hin. Die Kabel habe ich selbst gekauft und die Kabel habe ich dann auch selbst gezogen. Deswegen lässt sich das an der Stelle ganz schwer sagen. Wir haben ja mit einem Fertighausanbieter gebaut und an der Stelle habe ich mich mit dem Partnerunternehmen, das die Elektroinstallation gemacht hat, tatsächlich wirklich gut darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, ihr macht alles, was irgendwo Starkstrom ist, also alles, was irgendwie 230 Volt, Steckdose, alles, was dazugehört, Rollläden anschließen und so, das haben die im Grunde alles gemacht und am Ende wurde dann das Smart Home draufgesetzt und an dem Smart Home habe ich das dann selber gemacht. Also deswegen, das lässt sich tatsächlich in meinem Fall ganz schwer obendrauf rechnen. Aber sagen wir es mal so, wir waren auf jeden Fall in einem fünfstelligen Bereich. Mhm. Nach oben hin ist immer offen, da kannst du alles machen, aber grundsätzlich, nee, das kann ich an der Stelle tatsächlich schwer sagen. Aber nochmal, es unterscheidet sich, es ist ein sehr individuelles Thema. Und deswegen ist die Empfehlung, man sich mit einem Partner zusammenzusetzen und zu sagen, okay, guck mal, das sind, vielleicht sind das unsere Pläne, aber wie kriegen wir das in mehreren Ausbaustufen hin? Kabel, die dann mal drin liegen, die sind drin, das ist okay und es ist sicher kein verschwendetes Geld, sondern dann darauf dann später mal aufzubauen, das denke ich, das ist eigentlich ganz gut. Das ist das Thema Neubau. Jetzt kommen wir zum Nachrüsten. Nachrüsten, der Markt ist riesig, tatsächlich. Die Hersteller haben das gemerkt. Also ich habe den Möbelhausanbieter genannt, das ist eine Nachrüstlösung. Ja? Die kalkulieren nicht damit, dass du jetzt einen Elektriker erstmal holen möchtest, weil das sind ja Kosten, die wollen die natürlich nicht dir als dir aufhalsen, als Hürde irgendwo anbieten, sondern die sagen, du hast hier ein Set, da ist eine Steckdose dabei, da ist ein Schalter dabei und noch eine Lampe und du gehst nach Hause und da ist eine Billo-Anleitung und hast hinterher noch eine Handy-App dabei, du steckst die Steckdose in die Steckdose und dann, also diesen Adapter in die Steckdose und das ist, ja, da sind wir wieder schnell bei dieser Spielerei, ich weiß nicht, ob die Leute das dann irgendwie toll finden, es wird dann schwierig, es werden Bewegungsmelder mit angeboten, du hast dann, wir haben immer, meine Frau hasste immer diese Steckdosen-Adapter, die wir dann in so einer Steckdose dann noch drin stecken und dann musst du da was einstecken und also ich sehe es schwierig aus meiner heutigen Sicht, weil ich denke, Mensch, der Neubau machte das ganze Thema wieder ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt bei dem Nachrüsten. Die Anbieter haben sich sehr ich sag mal, Nischen gebaut. Das bedeutet, du hast einen Anbieter, der macht ganz viel mit Beleuchtung. Also du kriegst da LED-Stripes, die man farbig bekommt. Du bekommst Lampen, die kannst du in deine herkömmliche Lampenfassung einfach reinschrauben oder den Halogenspot rausmachen und dafür dann deinen neuen Spot reinpacken. Und die funken irgendwie alle über eine Funkstation. Was die aber nicht anbieten, ist eine Rollladensteuerung. Also suchst du dir einen Anbieter raus, der die Rollladensteuerung hat. Dann hast du auf einmal schon zwei Geräte im Haus stehen, die irgendwo einen Internetanschluss brauchen oder einen Stromanschluss brauchen, die im WLAN irgendwo drin sind. Und dann sind wir ganz schnell in einem Bereich, dass du vielleicht zwei oder gar drei Anbieter hast im Haus und die können aber nicht miteinander arbeiten. Mhm. Und da gibt es jetzt wiederum Hersteller, die haben sich auf die Fahne geschrieben, wir sind die Schaltstation zwischen den unterschiedlichen Anbietern. Da gibt es Bastellösungen durchaus. Da gibt es eine ganz große Community im Internet, die sagen, ja, wir haben hier ein Stück Software und es läuft auf einem kleinen Computer. Und dieses Stück Software kann mit den unterschiedlichen Lösungen der Anbieter sprechen, weil diese Lösungen in der Regel immer in der Cloud sind. Mhm. Das heißt, diese Gateways, die man da bei sich im Haus dann montiert, sprechen dann mit deiner Steckdose oder mit deiner Lampe oder mit deinem Rollladen, aber übersetzen im Grunde diese Signale nur über ihr Gateway dann wiederum in die Cloud des Herstellers und dann funktioniert da wieder die Magic.
Ja.
Deswegen sage ich, wir sind ganz schnell im Bereich, wo es bastelig wird. Mhm. Funktioniert vielleicht diese eine Gateway nicht, dann funktioniert auf einmal über diese ganzheitliche Lösung, funktioniert dann vielleicht dann doch wieder das Zusammenspiel nicht so richtig. Und dann kommt ganz schnell der Family Acceptance Factor ins Spiel.
Ja.
Und das ist im Grunde genau das, wenn die Familie dann sagt, ach, das funktioniert doch schon wieder nicht. Also meine Frau war mit unserer ursprünglichen Lösung irgendwann mal sehr unzufrieden, weil gewisse Dinge dann einfach nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Aber der Markt ist da, der Markt wird bedient, immer mehr, es wird immer mehr kommen, immer mehr Anbieter werden sich auf dem Markt wiederfinden. Der Markt ist ja heute schon sehr groß. Du hörst im Grunde sofort, funktioniert mit Sprachassistent XY und da wird der Sprachassistent sehr schnell wieder zur Zentrale von diesem ganzen Ding, basiert aber eben immer wieder auf diesem Sprachassistenten, dass du sagen kannst, Lieber Sprachassistent, öffne mir die Rollläden. Lieber Sprachassistent, schalte mir die Lampe im Bad ein. Schalte mir das und das. Und deswegen, man versucht an der Stelle das so ein bisschen zu verknüpfen, aber am Ende ist es eben nur zusammengestückelt und keine ganzheitliche Lösung.
Ja, leider immer der Fall. Wie sieht denn das aus, wenn man jetzt mal 10 Jahre weiterdenken würde? Kann man da sagen, okay, das System, was man jetzt einbaut, hat da das Potenzial schon wieder veraltet zu sein? Oder gibt es da eigentlich eher Sachen, wo man sagt, ja, okay, Bewegungsmelder, da wird sich ja nicht sehr viel dran ändern wahrscheinlich. Oder was kann man austauschen oder machen, damit das halt eben nicht veraltet, sondern up to date bleibt?
Das Ding ist, du musst dir vorstellen, diese, nennen wir sie die Plug-and-Play-Geräte heute, die haben im Grunde, funktionieren die entweder tatsächlich per WLAN, also du hast eine Funksteckdose oder eine WLAN-Steckdose und die hängt am WLAN dran und dann das WLAN wird auch wahrscheinlich in 10 Jahren noch so funktionieren wie heute. Es gibt zwar immer andere WLAN-Standards, die diese Geräte meistens schon nicht mehr sprechen, also die neuesten Standards sprechen diese Geräte schon mal gar nicht. Aber auch da muss man sagen, ja, dann gibt es halt eine neue Steckdose und die kann diesen neuen Funkstandard und dann funktioniert die. Im Bereich der Smart-Home-Geräte, die eben in diesem Plug-and-Play-Bereich unterwegs sind, werden unterschiedliche Funkstandards verwendet. Da sind wir sehr schnell wieder beim Thema Sicherheit. Es gibt Funkstandards, die sind eben verschlüsselte Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten und da kann dann eben sich niemand dazwischen hacken. Andere sind da ein bisschen sicherer als alte Standards. Also auch da, ja, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine Aussage genau zu treffen, aber soll im Grunde sagen, unterschiedliche Geräte sprechen vielleicht unterschiedliche Sprachen. Da gibt es einen Funkstandard, der nennt sich Zigbee. Eigentlich ein Standard, den dann alle Anbieter versuchen zu verwenden. Das Problem ist, dass sie eben dann wiederum nicht kompatibel zueinander sind, aber da sind die Hersteller eigentlich daran schuld, dass sie eine proprietäre Lösung bauen, die dann eben nur mit ihrer App funktionieren, nur mit ihrem Gateway funktionieren. Schade eigentlich, dass man sich nicht auf einen ganzheitlichen Standard dann geeinigt hat, dass man sagen kann, Hersteller A bietet die Steckdosen, Hersteller B bietet die Lampen und beide funktionieren aber miteinander. Das ist ein bisschen schade. Um ein bisschen weiter in die Zukunft irgendwo zu packen, gut zu schauen, man kann gewisse Dinge durchaus austauschen, wenn es irgendwann notwendig ist. Also was machst du, wenn dein Gateway kaputt ist, was im Moment gerade mit den ganzen Geräten in deinem Haus spricht? Gibt es das noch? Gibt es den Hersteller noch? Kann man es austauschen? Es wird Lösungen geben, die werden wahrscheinlich 10 Jahre laufen und am liebsten macht man daran gar nichts, weil never change a running system. Und deswegen schwer in diese Glaskugel zu schauen, weil im Moment sich so viel verändert. In den letzten 5 Jahren sind so viele neue Player an den Markt gekommen, so viele Firmen, die auf einmal dann sagen, irgendwie, ja, wir bieten jetzt sowas auch an. Ganz schwer zu sagen.
Okay. Ja, ist ja eigentlich auch, wenn dein Haus halt einmal so aufgesetzt ist und intelligent ist, dann wird sich das ja auch in den nächsten 10 oder 15 Jahren nicht ändern. Also du willst mal wirklich noch eine Funktion hinzufügen oder sowas, ne?
Genau. Ja. Genau, richtig. Das ist sicher, aber auch da wäre ich bei der Auswahl des Systems durchaus ich will nicht sagen vorsichtig, aber ich würde empfehlen, einfach zu schauen, was ist denn das für ein System? Also es gibt durchaus der klassische Elektriker, der wird KNX anbieten. Das ist ein Standard, der ist schon sehr, sehr alt und sehr viele Anbieter haben sich diesen Standard verschrieben. Das heißt, du schaffst es an dieser Stelle tatsächlich, Anbieter A bietet einen Schalter an und Anbieter B bietet einen Rollladen an oder einen Bewegungsmelder oder dergleichen. Und die können durchaus über diesen Standard tatsächlich miteinander kommunizieren und funktionieren und sind ein bisschen unabhängiger vielleicht von einer einzigen Zentrale. Ist ein bisschen teurer, das System, aber grundsätzlich vielleicht ein bisschen mit Blick auf die Zukunft ein bisschen sicherer, was das betrifft. Aber ja. Ja. Ich sag mal ja.
Ja, okay. Ja, cool. Das waren eigentlich schon mal so die Hauptfragen. Was sind denn jetzt noch so deine besten Tipps, wenn man jetzt überlegt, ein Smart Home beim Hausbau jetzt direkt mitzubedenken? Hast du da einfach noch so ein paar Sachen, worauf man da jetzt achten kann oder was so deine Tipps wären?
Ja, also ich hatte den Profi angesprochen, den man zu Rate ziehen kann. Da kann man das Internet bemühen und dann wird man den einen oder anderen finden. Vielleicht will man doch lieber jemanden in seiner Stadt haben, weil man sagt, hey, super, der Profi, der ist hier, den nehme ich mir, der hat mit mir die Planung gemacht, der kennt mein Haus. Man sollte sich in so einem Falle das Haus ganzheitlich anschauen und nicht einfach nur in den vier Wänden dann aufhören, sondern mal ein bisschen weiter schauen. Ja. Wie sind denn die Pläne für die Zukunft? Kriege ich schon vielleicht eine Vorrichtung für ein Elektroauto, das ich irgendwann mal laden möchte? Kann dieses System mit meinem Smart Home zusammenarbeiten? Habe ich eine Klimaanlage? Plane ich vielleicht irgendwann mal eine Klimaanlage? Wie sieht es mit dem Garten aus? Gartenbewässerung, Mähroboter, all das sind so Punkte, bitte nicht vergessen, weil am Ende ist alles fertig und dann heißt dann, jetzt würde ich mir gerne diesen einen Mähroboter kaufen und dann funktioniert das aber mit diesem einen Mähroboter einfach gar nicht. Und dann wäre es wieder schade. Dann hast du doch wieder eine App für deinen Mähroboter. Aber eigentlich soll doch der Mähroboter genau dann anfangen zu mähen, wenn der Status deines Hauses vielleicht als abwesend im Moment gilt, weil alle Personen das Haus verlassen haben. Dann kann der Mähroboter auch fein losfahren. Und sobald jemand das Haus betritt, kann man sagen, okay, dann fährst du jetzt bitte wieder zurück. Aber deswegen ist eine Verbindung zum Smart Home an der Stelle total sinnvoll. Dann an die Visualisierung denken. Mhm. Visualisierung soll sagen, wir haben drei Stockwerke und man sollte dann auf jeden Fall, auf jedem Stockwerk und sei es nur im Flur, mal ein Tablet an der Wand vorsehen, das mir Zustände im Haus zeigt oder die Türsprechanlage dann genau dann aufpoppt und mir das Bild desjenigen dann zeigt. Und ich nicht erst losrennen muss, wo ist mein Handy, sondern ich möchte das an einem fixen Punkt haben. Und dann, wie soll dieses Tablet geladen werden? Also auch das nicht vergessen. Es gibt mittlerweile USB-Ladegeräte, die man in eine Steckdosendose einbauen kann. Das tatsächlich nicht vergessen. Die Ausbaustufen habe ich genannt. Ich finde das tatsächlich einen guten Punkt, wo man sagen kann, es gibt gewisse Dinge, die habe ich vorgesehen und kann das vielleicht erstmal in ein, zwei Jahren dann irgendwo machen. Mhm. Ein Punkt, Netzwerk, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal im ersten Moment mit Smart Home nichts zu tun hat, aber in meiner Nachbarschaft, das ein oder andere Mal ist das vorgekommen. Da denkt man wieder leider wieder ganz zum Schluss dran oder viel zu spät. Netzwerk. Wenn ich Netzwerk meine, meine ich tatsächlich das Computernetzwerk nicht vergessen. Es reicht nicht aus, dass der Telekommunikationshersteller deiner Wahl zu dir nach Hause kommt und dir einen Router in den Keller stellt, den anschließt und sagt, so, jetzt haben Sie Ihr Internet. Das reicht dann vielleicht für den Keller gut aus. Vielleicht hast du noch einen guten WLAN-Empfang in deinem Erdgeschoss.
Ja.
Aber sobald es dann in die oberen Gemächer geht, dann wird die WLAN-Verbindung auf einmal schlecht. Im Garten habe ich dann auf einmal gar kein WLAN mehr und dann fängt man wieder an und sucht einen WLAN-Repeater und den steckt man dann in eine Steckdose und jetzt muss ich da aber gerade eine Steckdose haben und Mensch, jetzt ist eine Steckdose blockiert und das ist ja total doof und ärgerlich. An der Stelle würde ich sehr wärmstens empfehlen, Netzwerkkabel im Haus tatsächlich an neuralgischen Punkten vorzusehen. Entweder findet man irgendwo einen Platz, und das kann ja durchaus auch an der Decke sein, ein Punkt, wo man dann eine Netzwerkdose an der Decke hat und da setzt man dann eben so einen sogenannten Access Point drauf. Die Dinger haben mittlerweile sogar die Funktion, dass man über Power over Ethernet die Stromversorgung dann eben an zentraler Stelle sicherstellt und der Strom eben übers Netzwerkkabel mitgeliefert wird. Und dann muss man nicht noch ein Netzteil irgendwo dann einstecken, sondern das Ding hängt dann relativ unscheinbar an der Decke oder irgendwo hinter einer Tür. Dann hat man am Ende tatsächlich dann auch ein WLAN im ganzen Haus und hat dann auch keine Probleme, wenn es dann mal, wenn man dann doch mal eine Handy-App hat, um seine Geräte funktionieren zu lassen. Staubsaugerroboter habe ich vergessen. Immer mehr Leute haben diese Staubsaugerroboter und ich hatte auch in der Nachbarschaft.
Ja.
Ja, ich hatte auch in der Nachbarschaft den Fall, dass dann eben einer sagt, der zeigt mir hier an, er hat hier irgendwie kein WLAN-Empfang mehr. Was machen wir jetzt? Und dann mussten wir uns eine Lösung eben suchen, wie wir da jetzt den WLAN-Empfang verbessern. Dass das dann funktioniert. Und das ist dann wieder so ärgerlich, wenn du doch im Vorfeld dir diese Gedanken machen kannst, wo kann man das an der Stelle tatsächlich sicher hinpacken. Mhm. Und dann gibt es noch einen Punkt, denkt an das Alter. Heute baut man, die jungen Leute bauen heute ihre Häuser und denken aber gar nicht an das Alter und vielleicht einfach mal den Profi, der mit einem diese Planung mal durchführt, mal darüber sprechen, was können wir denn schon vorsehen fürs Alter? Es gibt Systeme mittlerweile, die auch ganz deutlich in diese Richtung gehen, altersgerechtes Wohnen. Was braucht im Alter sind die Bedürfnisse vielleicht eine andere, als man heute vielleicht hat, aber ich habe die Präsenz in einem Raum angesprochen, dass das Haus weiß, hier ist eine gewisse Präsenz, aber den Hausnotruf, den kennt im Grunde jeder, aber so ein modernes Smart Home kann im Grunde sowas schon mitbringen, man muss es nur vorsehen, man muss einfach nur wissen, okay, da haben wir gewisse Möglichkeiten und wenn wir an das Alter denken, an das Alter oder tatsächlich auch an das Thema Einbruchschutz, dann ist die KfW zu nennen, denn die KfW bietet Zuschüsse an oder Kredite an in dem Bereich, wenn man, und das muss man eben machen, bevor man baut, bevor man vor dem Baubeginn, so ist es in der Regel bei der KfW ja immer, kann man eben mal schauen, ob ein gewisser Zuschuss für altersgerechtes Wohnen oder um einen Einbruchsschutz zu verbessern, nach einer Beratung vielleicht durch die Polizei zu sagen, da noch eine Lampe an die Hauswand und einen Bewegungsmelder dazu und dergleichen. Das ist so Sachen, sollte man nicht vergessen, einfach mal mitnehmen bei einer Planung. Vielleicht spuckt die KfW dann doch noch den einen oder anderen Euro zusätzlich über einen Kredit noch mit aus, dass man sich dann sowas vielleicht mal finanzieren kann oder anderweitig finanzieren.
Ja, das sind solche Einzelmaßnahmen, die da gefördert werden können, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, aber das ist interessant, dass da auch für dieses altersgerechte Wohnen, was man ja erstmal, glaube ich, so im Kopf hat, so, ja, okay, Türen ein bisschen breiter planen und in der im Bad oder in der Dusche halt noch irgendwie so eine Haltevorrichtung oder sowas, ne? Eher so diese mechanischen Sachen, sage ich mal, aber dass man ja wirklich technisch da auch viel lösen kann mit Hausnotruf etc., kann man sicherlich dann auch überlegen, dass man das gefördert bekommt, ja.
Genau, also da gibt es, es gibt halt so Möglichkeiten auch der Sturzerkennung, ne? Mhm. Also Systeme, die dann darauf reagieren, dass eine gewisse Bewegung nicht mehr funktioniert. Also sagen wir es so, da gibt es ganz nette Sachen. Der eine oder andere wird sagen, das ist eine Spielerei. Am Ende ist es aber die Vielfalt eines solchen Systems, die Möglichkeiten eben erschließt, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und das ist dann an der Stelle, und ich habe es oft genug gesagt, aber ich muss das an der Stelle abschließend tatsächlich unterstreichen. Ein Gespräch mit einem Profi und das Geld für so einen Profi investieren, der mit dir dein Haus plant, der sich mal anschaut, was bist denn du eigentlich für ein Mensch? Und das, damit fängt es dann schon an. Wie sind denn eure Gewohnheiten? Was macht ihr? Und es macht durchaus einen Unterschied, ob du vielleicht ein Zwei-Personen-Haushalt bist und du bist dir sicher, dass es bei diesen zwei Personen bleiben wird. Und versus die Familie, die vielleicht zwei Kinder hat, aber noch ein drittes oder ein viertes plant. Und da sind die Bedürfnisse ganz andere. Und der Profi weiß das mit einzuschätzen und kann dann Tipps und Tricks geben. Und in so einem Gespräch purzeln dann manchmal so das, purzeln so das ein oder andere eben mit raus und so das Schmankerl an der Stelle zum Schluss bei uns. Wir haben unter unserer Arbeitsplatte in der Küche haben wir einen nicht sichtbaren Schalter verbaut, der reagiert auf Berührungen auf der Arbeitsplatte, auf der Küchenarbeitsplatte. Und ich habe dann die Möglichkeit mit dreckigen, nassen Fingern eben mal schnell vielleicht den Türöffner zu betätigen oder die Musik laut und leise zu machen. Und an der Stelle wieder der Punkt, das Haus macht es mir leichter. Ich muss nicht erst meine Hände sauber machen und dann den Türöffner zu betätigen, sondern ich drücke da einfach drauf, weil ich sehe vielleicht am Tablet, vor der Tür steht der Sprössling und möchte rein und dann tippt man da drauf und dann geht die Türe dann auf und dann kommt dann rein und du kannst ganz normal weiterarbeiten. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache.
Ja, das ist echt cool, ja. Also ich glaube, man kann da wirklich richtig viel machen, ne? Und ich glaube auch so, wie du es vorhin gesagt hast, diese Vorbereitung finde ich schon eine wichtige Sache, dass man zumindest drüber nachdenkt, ob das was ist, was man möchte. Ne? Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, okay, ich will es eigentlich so technikfrei wie möglich haben oder keine Ahnung. Ne? Aber dass man wie eine Photovoltaik-Vorbereitung, ne, was wir auch jedem empfehlen, was halt auch von den Kosten her und von dem, was es halt am Ende bringt, ne, ist man halt einfach maximal flexibel. Und wenn man irgendwann sich dafür entscheidet oder, wie du gesagt hast, mit Wiederverkaufswert, dass ich zumindest sagen kann, guck mal, hier könnte man ein Smart-Home-System installieren. Wir haben es halt nicht gemacht, weil für uns war es jetzt nicht relevant. Aber wenn man es in 10, in 15 Jahren das Haus verkauft, hat man da eine Möglichkeit zu sagen, guck mal, das ist hier möglich. Ja, und das kann natürlich schon einen Unterschied machen. Logisch.
Absolut, absolut. Ja. Und auch wenn man das im Rahmen eines Neubaus auch immer wieder hört, jedes Gewerk wird dir sagen, ha, das sind ja da nur ein paar tausend Euro mehr, das ist ja, geht auch in der Gesamtsumme unter. Das Blöde ist nur, das sagt jeder zu dir. Ja. Aber am Ende, wenn man rekapituliert, muss man sagen, ja, hätten wir die Kohle vielleicht in die Hand genommen, würden wir uns jetzt an der Stelle leichter tun. Ne? Ganz klar. Ja.
Ja, cool. Dann vielen Dank für deine Einblicke in das ganze Thema. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare. Na, du bist ja auch auf YouTube unterwegs. Du kannst dann gerne auch mal reinschauen, was da noch so gefragt wird. Und vielleicht machen wir dann einfach noch mal eine zweite Episode draus, wenn es zu viel ist, zum einfach so beantworten.
Gerne.
Genau. Aber vielen Dank, dass du dabei warst, Miro. Und dann hören wir uns nächstes Mal.
Super. Mach's gut.